Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, fordert von der deutschen Politik mehr Mut im Umgang mit den Zollankündigungen von US-Präsident Trump. Die Zukunft Deutschlands werde nicht in den USA gemacht, sagte DIW-Präsident Fratscher im rbb24-Inforadio. Um Deutschland zu stärken, müsse die künftige Bundesregierung mehr in das Land investieren. Man brauche einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel. Fratscher kritisierte in diesem Zusammenhang die laufenden Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Nötig seien eine Steuerreform und eine Reform der Sozialsysteme. In den Verhandlungen spiele das bislang offenbar keine Rolle, so der Wirtschaftsexperte. Die Ankündigung von US-Präsident Trump, Einfuhrzölle massiv anzuheben, hat die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten einbrechen lassen. Der US-Leitindex Dow Jones schloss mit deutlichen Verlusten. Er stürzte über 1600 Punkte ab. Aus New York Giselle Uckar.
Mit einem Minus von fast 5% ist es der größte Tagesverlust seit 2020 für den S&P 500, der die 500 führenden Börsenunternehmen der USA umfasst. Noch schlimmer ist es für den technologielastigen Nasdaq gekommen, der sogar insgesamt 6% einbüßte. Anleger der Wall Street befürchten einen umfassenden Handelskrieg, der die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch angekündigt, dass er Zölle auf Waren aus dutzenden Ländern erheben will. Das dürfte zu steigenden Preisen führen und höheren Inflationsraten.
Mehrere NATO-Länder werfen Russland vor, die Bemühungen um eine Waffenruhe in der Ukraine zu torpedieren. Bundesaußenministerin Baerbock sagte am Rande des NATO-Treffens in Brüssel, die Angebote des russischen Präsidenten Putin seien nichts als leere Versprechungen. Sie warf Putin vor, auf Zeit zu spielen. Auch der britische Außenminister Lemmy sagte, Putin verschleiere die Lage und verzögere den Prozess. Die kanadische Außenministerin Jolie forderte, eine Frist für Russlands Antwort auf das Waffenstillstandsangebot festzulegen. Vertreter der USA haben im März in Saudi-Arabien getrennte Gespräche mit Russland und der Ukraine über eine mögliche Feuerpause im russischen Angriffskrieg geführt. Im Korruptionsprozess gegen die frühere Berliner Gesundheitssenatorin Kalaice wird heute das Urteil erwartet. Die SPD-Politikerin wird vorgeworfen, sie habe sich bestechen lassen. Im Gegenzug für die Planung ihrer Hochzeit soll Kalaice einer Agentur einen lukrativen Auftrag aus ihrer Gesundheitsverwaltung verschafft haben. Eine Rechnung für ihre Leistungen stellte die Agentur laut Anklage nicht. Die Staatsanwaltschaft fordert deshalb eine anderthalbjährige Bewährungsstrafe. Kalaice weist die Vorwürfe zurück. Sie ist nach eigener Aussage davon ausgegangen, dass ihr Ehemann die Rechnung beglichen hat. Bahnreisende auf der Strecke Berlin-Hannover müssen ab heute 10 Tage lang mit längeren Fahrzeiten rechnen. Grund sind Umleitungen wegen Instandhaltungsarbeiten unter anderem in Brandenburg. Oliver Meurers, rbb24, West-Brandenburg.
Laut Deutscher Bahn wird zwischen Rathenow und Staffelde bei Stendal in Sachsen-Anhalt an der Oberleitung gebaut und zusätzlich an den Wochenenden an Brücken zwischen Stendal und Wolfsburg. Die Teilstrecken sind von heute bis übernächsten Montag, den 14. April, gesperrt. Deshalb Ausfälle und Umleitungen zwischen Berlin und Braunschweig und längere Fahrzeiten. Die Deutsche Bahn spricht von rund 45 Minuten und teilt mit, dass unter anderem in Berlin Stationen entfallen, nämlich Spandau, Hauptbahnhof, Südkreuz und Ostbahnhof. Die umgeleiteten Züge halten den Angaben zufolge unter anderem in Potsdam.
Der Bahnhof Fangschleuse nahe der Tesla-Autofabrik in Grünheide wird ab heute umgebaut. Zum Spatenstich wird auch Brandenburgs Infrastrukturminister Tabbert erwartet. Geplant ist, den Bahnhof um rund 2 Kilometer nach Westen zu verlegen und mit längeren Bahnsteigen auszurüsten. Dadurch können längere Regionalzüge eingesetzt werden. Außerdem wird es neue Gleisanlagen für den Güterverkehr geben, durch den der Industriestandort Freienbrink gestärkt werden soll. Der Neubau der Station Fangschleuse an der Bahnlinie RE1 soll bis Ende nächsten Jahres fertig sein. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist sonnig, teils mit lockeren Quellwolken, maximal 19 bis 22 Grad. Zurzeit in Berlin-Köpenick 8 und in Tempelhof 15 Grad, in Templin 10 und in Potsdam 18 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Morgen teils sonnig, teils wolkig bei nur noch 9 bis 14 Grad. Auch am Sonntag ein Wechsel aus Sonne und Wolken, meist trocken, 6 bis 10 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2 mit Inke Griebsch.
Willkommen zurück. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Gleich mehrere Ensembles haben eine Gesamtaufnahme aller Haydn-Symphonien in Angriff genommen. Ja, schließlich geht es mit großen Schritten auf das Jubiläumsjahr zu. 2032 hat Haydn 300. Geburtstag. Dirigent Giovanni Antonini und das Kammerorchester Basel sind inzwischen bei Folge 16 angelangt. Und da ist auch die Haydn-Symphonie Nummer 33 dabei.
Thank you.
eine Wegmarke auf dem Weg zur Gesamtaufnahme der Sinfonien von Joseph Haydn. Die hat nämlich die Kammer oder das Kammerorchester Basel in Angriff genommen unter der Leitung von Giovanni Antonini. Und hier haben wir aus der Nummer 33, die schon aufgenommen wurde, aus der Sinfonie Nummer 33 in C-Dur den ersten Satz, Vivace, gehört. Niccolò Paganini hat als Teufelsgeiger Musikgeschichte geschrieben. Er hat aber auch sehr virtuos Gitarre und Bratsche gespielt. Als er den Komponisten Hector Berlioz traf, hat er ihn gebeten, ein Bratschenkonzert für ihn zu schreiben. Paganini hatte nämlich gerade eine neue Stradivari-Bratsche bekommen. Berlioz hat anfangs etwas gezögert, mit der Begründung, er spiele selbst keine Bratsche und wäre deshalb nicht der richtige Komponist dafür. Aber Paganini ließ nicht locker. Und schließlich hat Berlioz für Niccolò Paganini Un Rôle en Italie geschrieben, eine Sinfonie mit Solobratsche. Ja, als Paganini sich die Noten des ersten Satzes angesehen hat, da soll er erstmal ziemlich enttäuscht gewesen sein. Da waren ihm viel zu viele Pausen und zu wenig virtuosen Feuerwerk in der Stimme der Solobratsche. Und die Uraufführung hat dann auch nicht Paganini, sondern ein anderer Bratsche gespielt. Aber ein paar Jahre später hat Paganini Un Rôle en Italie im Konzert gehört und er war sehr beeindruckt und sehr gerührt. Danach hatte Hector Berlioz, dem Komponisten, einen Gratulationsbrief geschrieben und ihm auch noch einen Scheck über eine hohe Geldsumme geschickt. In dieser Radio 3-Aufnahme hier aus der Berliner Philharmonie spielt Antoine Tamestit die Solobratsche. Fabien Gabel leitet das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Wir hören den dritten Satz, Ständchen eines Liebhabers aus Un Rôle en Italie von Hector Berlioz. Ständchen eines Liebhabers, so ist der dritte Satz aus der Sinfonie mit Solobratsche von Hector Berlioz überschrieben. Die Sinfonie heißt Harold en Italie und ist auf Anregung von Niccolo Paganini entstanden. Wir haben hier eine Radio 3 Aufnahme vom Dezember 2016 gehört, die ist in der Philharmonie Berlin entstanden und da hat Antoine Tamistit die Solobratsche gespielt und begleitet wurde er vom Deutschen Symphonieorchester Berlin unter der Leitung von Fabien Gabel.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute
die Schriftstellerin George Sand.
Traurigkeit ist nicht ungesund. Sie hindert uns, abzustumpfen.
Thank you.
Hier hat die Tastenlöwin Martha Argerich mit ganz weichen, sanften Pfoten die Romanze aus dem Klavierkonzert in E-Moll von Frédéric Chopin gespielt. Mit dabei war das National Symphony Orchestra Washington und am Pult stand Mstislav Rostropowitsch. Und diese Aufnahme aus dem Jahr 1968 ist wirklich eine Referenzaufnahme.
Radio 3. Kultur kompakt.
Hallo Anne.
Hallo Imke.
Mit Anne Spohr wieder. Das Thema Sparen in der Kultur ist immer noch nicht beendet. Jetzt stehen Berlins Theaterlandschaft weitere Sparmaßnahmen bevor.
Die 5 landeseigenen Berliner Theater sollen möglicherweise neu organisiert werden. Nach Recherchen des RBB befürchten gerade die Berliner Bühnen, dass der Senat eine Privatisierung der landeseigenen Häuser plane. Und das würde dann die Volksbühne, das Deutsche Theater, das Gorki, das Theater an der Parkaue und das Konzerthaus treffen. Bei den Beschäftigten geht wegen dieser Gerüchte natürlich Angst um ihre Jobs. Um Hintergrund sind die massiven Einsparungen. Im Februar hatte Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner mit den Kulturinstitutionen einen Kulturdialog gestartet, um eben miteinander zu reden, ins Gespräch zu kommen über die massiven Sparmaßnahmen. Da ging damals eine Einladung zuerst an die Berliner Bühnen raus und jetzt gibt es wieder so eine Einladung von der Kulturstaatssekretärin und die legt dem RBB vor. Nathalie Dalber vom RBB Kulturrechercheteam.
Da sollen über Rechtsformen und Shared Services gesprochen werden, der landeseigenen Theater. Weder Kulturstaatssekretärin Sarah Wedel-Wilson noch Kai Wegner kommentieren auf unsere Anfrage die Gespräche. Sie bestätigen aber den Termin, äußerten sich aber nicht zu konkreten Inhalten. Das Gesprächsformat sei offen und es würden unterschiedlichste Ideen angesprochen. Bei diesen unterschiedlichsten Ideen eben aber befürchtet jedenfalls die Gewerkschaft Verdi, dass es das könnte es um eine Privatisierung gehen. Das hieße für die Beschäftigten, sie sind nicht mehr beim Land angestellt, wie bisher. Und die Verdi-Landesvorsitzende Andrea Kühnemann sagt dazu,
sollten die Berliner Bühnen nicht mehr landeseigene Unternehmen sein, habe ich Befürchtungen, dass dies erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten hat, insbesondere auf die Tarifverträge, generell betriebsbedingte Kündigungen, Arbeitsbedingungen sich verschlechtern und es auch einen Eingriff in die kulturelle Vielfalt in dieser Stadt gibt.
Das gesamte Gespräch mit Nathalie Dalber können Sie jederzeit nachhören auf radio3.de.
Von der Musik zur Literatur. Die Stadt Mainz hat eine neue Stadtschreiberin.
Und zwar die Autorin Annette Gröschner. Bei einer Festveranstaltung im Leibniz-Zentrum für Archäologie hat sie gestern diese Auszeichnung als Anerkennung für ihre literarischen Werke erhalten. Oberbürgermeister Nino Haase hatte Gröschner als eine der prägendsten literarischen Stimmen Berlins und auch als scharfsinnige Beobachterin des Alltags und der Geschichte gewürdigt. Annette Gröschner lebt seit 1983 in Berlin. 10 Jahre später erschien ihr erster Gedichtband namens Herzdame Knochensammler. Es folgten dann Romane wie zum Beispiel Moskauer Eis oder Walpurgistag und auch mehrere Erzählungsbände. Zuletzt erschien das Sachbuch Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Der Preis, der Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis, ist mit 12.500 € dotiert, wird ausgelobt vom ZDF, von Dreisat und der Landeshauptstadt Mainz persönlich, also selbst, ist jetzt zum 40. Mal verliehen worden und die Preisträgerin hat außerdem für ein Jahr Wohnrecht in der Stadtschreiberwohnung in der Mainzer Altstadt und sie erhält das Angebot, gemeinsam mit dem ZDF und Dreisat einen Film zu machen und das Thema darf sie sich dazu selber aussuchen. Im vergangenen Jahr war Preisträgerin die Schriftstellerin Julia Schoch.
Und jetzt nochmal zurück zur Musik. Du möchtest uns noch ein ganz besonderes Klavierkonzert empfehlen. Das findet am Sonntag, also übermorgen, im Pianosalon Christofori in Berlin-Wedding statt.
Ja, dieses Konzert gibt eine Antwort auf die hochaktuelle Frage: Wie klingt Europa? Die schwedische Pianistin Maria Lettberg lebt in Berlin, sie ist Grammy-nominiert und sie zeigt am Sonntagabend klanglich, was alle 27 Länder der heutigen Europäischen Union kulturell vereint. Denn in dieser Gemeinschaft spiegelt sich die Vielfalt der klassischen Musik. Jedes Land wird bei ihrem Konzert namens Europolis durch einen Komponisten oder eine Komponistin mit einem Klavierstück repräsentiert. Und also man kann sich das so vorstellen, die europäisch-musikalische Zeitreise beginnt mit den Niederlanden und endet mit Zypern. Natürlich ist Österreich dabei, also klar. Und da hören wir zum Beispiel den zweiten Satz aus Mozarts Klaviersonate in F-Dur. Aus Polen wird dann Chopin erklingen mit einer Konzertetüde, aus Frankreich Debussy. Spannend aber auch, wie klingt denn zum Beispiel Kroatien oder Estland? So viel sei verraten, ein Stück des modernen Komponisten Arvo Pärt wird auch dabei sein. Europolis, ein Klavierkonzert mit Maria Lettberg am Sonntag um 20 Uhr im Pianosalon Christofori in der Uferstraße im Wedding. Karten kosten 20 Euro und Drinks sind inklusive.
Klingt nach einem sehr abwechslungsreichen Konzert. Danke, Anne Spohr.
Gerne.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Musikalisch geht's jetzt weiter mit einem Sinfoniesatz von Paul Büttner, einem spätromantischen Komponisten, der 1870 in Dresden geboren wurde.
Thank you. Thank you.
Paul Büttner hat diese Musik geschrieben, ein Spätkomponist, 1870 geboren. Ja, und zwar in Dresden. Wir haben hier das Scherzo aus seiner Sinfonie Nummer 2 in G-Dur gehört mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt unter der Leitung von Jörg-Peter Weigle. Drei Brüder und der Schwager der Brüder spielen im Janoschka-Ensemble und sie haben mittlerweile schon einen eigenen Stil begründet, den Janoschka-Style. Ein Stil, mit dem sie sich klassische Musik, egal welcher Gattung, zu eigen machen. Mit Witz, Charme, Improvisationen, Virtuosität, mit wilder Energie und einfach großer Freude am Spielen und auch am Spielerischen. Jetzt ist das vierte Album des Janoschka-Ensembles herausgekommen, wieder mit sehr berühmten klassischen Werken. Dieses Mal haben sich die Musiker Antonio Vivaldis vier Jahreszeiten vorgenommen, eine Art positiver musikalischer Klimawandel à la Janoschka.
And of course, the way we worked with Le Consort, it really inspired me a lot. I wanted it to be really different characters, different moods, styles. It's a very important aspect of our work and of my work now.
So, das war natürlich nicht das Janoschka-Ensemble, sondern ein Ton, der eigentlich erst später eingeplant ist. Aber hier haben wir jetzt den Vivaldi à la Janoschka.
Thank you.
Musik vom neuen Album des Janoschka-Ensemble. Im Janoschka-Style haben sie eben den ersten Satz aus dem Frühling von Antonio Vivaldi gespielt. Auf unserem Album der Woche spielt die französische Cellistin Anna Salzenstein Barockmusik, mal zusammen mit dem Kammerensemble Le Consort, mal auch ganz ohne Begleitung. Und für ihr aktuelles Album hat sie Musik mit verschiedenen Stimmungen und Stilen ausgewählt, damit beim Hören keine Langeweile aufkommt.
And of course, the way we worked with Le Consort, it really inspired me a lot. I wanted it to be really different characters, different moods, styles. It's a very important aspect of our work and of my work now to make the audience be always interested, not to be bored and to think, oh, Baroque music is always the same, you know.
Musik von unserem Album der Woche, eingespielt von der Cellistin Anna Salzenstein und dem Orchestre Le Consort. Hier haben wir Musik von Giorgio Antonietto gehört, das Konzert für Cello, Streich und Basso Continuo in G-Moll. Und das hier ist Musik von Georg Christoph Wagenseil. Thank you.
Wassily Kandinsky. Seine Malerei schockierte, so neu war sie. Nur Linien und Flächen, Formen und Farben, frei im Leinwandraum. Abstraktion statt Abbild. Geometrisches als Spiegel der modernen Welt. Das 20. Jahrhundert startete mit komplett neuen Technologien und Raumzeittheorien. Sie regten Kandinsky an zum Quantensprung. Kosmos Kandinsky. Das Museum Barberini widmet sich dem Vorreiter der abstrakten Kunst und berühmten Malerinnen und Malern, die ihm folgten. Abstrakte Kunst in all ihren Spielarten. 125 Werke aus 6 Jahrzehnten. Kosmos Kandinsky. Geometrische Abstraktion im 20. Jahrhundert. Im Museum Barberini. Radio 3. Wie es euch gefällt.
12 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, fordert von der deutschen Politik mehr Mut im Umgang mit den Zollankündigungen von US-Präsident Trump. Die Zukunft Deutschlands werde nicht in den USA gemacht, sagte DIW-Präsident Fratscher im RBB24-Inforadio. Um Deutschland zu stärken, müsse die künftige Bundesregierung mehr in das Land investieren. Man brauche einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel. Fratscher kritisierte in diesem Zusammenhang die laufenden Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Nötig seien eine Steuerreform und eine Reform der Sozialsysteme. In den Verhandlungen spiele das bislang offenbar keine Rolle, so der Wirtschaftsexperte. Auch die Welthandelsorganisation warnt vor dem Hintergrund neuer US-Zölle vor einem internationalen Handelskrieg. WTO-Chefin Okonjo-Iweala erwartet, dass der Warenverkehr schrumpft mit negativen Folgen für das Wirtschaftswachstum. Vom Sitz der WTO in Genf, Katrin Hondl.
Frühere Prognosen müssten um fast 4 Prozentpunkte nach unten korrigiert werden, so die WTO-Chefin. Sie sei zutiefst besorgt über diesen Niedergang, sagte sie, und die Gefahr einer weiteren Eskalation durch Vergeltungsmaßnahmen hin zu einem Zollkrieg. Dann würde der Handel noch massiver beeinträchtigt. Okonjo-Iweala betonte, dass ein Großteil des Welthandels, etwa 74%, weiterhin nach den Regeln der WTO laufe. Die 166 Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation rief sie dazu auf, sich, Zitat, konstruktiv zu engagieren und nach kooperativen Lösungen zu suchen.
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ihre Bodenoffensive im Gazastreifen ausgeweitet. Ziel der Offensive in einem Stadtteil von Gaza sei es, die sogenannten Sicherheitszone im Grenzgebiet zu Israel zu vergrößern, so die Armee. Zahlreiche Mitglieder der Terrormiliz Hamas seien getötet worden. Die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen hat in der Zeit seit gestern früh mindestens 97 Tote gemeldet. Auch im Nachbarland Libanon gab es einen israelischen Angriff. Dabei sei ein Kommandeur